diverse Gespräche mit den Mitarbeitern geführt über die Situation in der Welt. Und es war die Frage für uns, ob ich zu den politischen Situationen, zu den umwälzenden Dingen in dieser Welt vielleicht mal so ein pastorales Wort sage. Und dass wir dann vielleicht am Ende des Monats unten nochmal Talk im Turm machen, wo ihr dann gegebenenfalls Fragen stellen könnt, wie ich bestimmte Dinge sehe oder beurteilen würde oder was man dazu sagen könnte. Das will ich gerne machen, am Ende des Monats unten nach dem Gottesdienst wieder eine Talk im Turm-Runde zu gestalten. Aber wenn Fragen kommen sollten, auch heute aus der Predigt oder weil du in der Woche Tagesschau oder Nachrichten oder Zeitung verinnerlichst, dass du dann Fragen dazu aufschreiben kannst und die dann abgeben kannst, weil manchmal muss man sich dann auch ein bisschen tiefer vorbereiten, wenn es dann eben um Eingemachtes in biblischen Fragen um die Endzeit geht. Aber ich habe gedacht, ich will nicht einfach nur ein pastorales Wort halten, sondern ich möchte das einbinden in eine Predigt. Und vielleicht unter diesem Gesichtspunkt, wie sollen wir denn beten? Oder die Frage, kann man überhaupt beten? Ist Gott so souverän, dass man da überhaupt nichts mehr gestalten kann, was alles so läuft? Aber am Anfang fängt natürlich an, die ganze Situation einmal Revue passieren zu lassen, die momentan so weltweit in den Schlagzeilen ist. Gestattet mir deswegen ein paar Anmerkungen. Ganz oben habe ich hingeschrieben die Ukraine, Russland und Putin. Wir leben von einer sehr stark westlich geprägten Informationsquelle. Aber was in der Ostukraine läuft, ist schon dramatisch. Die wenigsten Zeitungen haben berichtet, dass die Rebellen in die Kirchen hineingestürmt sind, alle Techniken rausgeräumt haben, Leute misshandelt haben, sodass heute in der Ostukraine kaum noch ein freikirchlicher Pastor Dienst tut, weil sie alle in die Westukraine geflohen sind. Dass ganze Gemeinden sich gespalten haben, weil die einen für die russische Denkstruktur waren und die anderen für die westlich geprägten. Wir hören immer nur die Situation von Putin, was sicher nicht richtig ist, aber die andere Frage ist natürlich, wie weit hat der Westen durch seine Art der Expansion und seine Denkstrukturen diese Sache mitgefördert? In jedem Fall sind schlimme Dinge unterwegs. Wir hören beispielsweise in der Presse, wie das Flugzeug abgeschossen worden ist, dass die Rebellen die ganzen Leichen weggetragen hat. Aber wer will denn Leichen in dem Dorf rumliegen lassen, die lebend aus 10.000 Meter Höhe teilweise runtergefallen sind und dann aufgeschlagen sind? Das kann man nicht über Tage liegen lassen. Das geht einfach gar nicht. Diese Meinung habe ich wenig vertreten gehört. Versteht ihr, wir sind in einer großen Verunsicherung, was ist richtig und was ist falsch, für wen soll ich sein? Mein pastorales Wort an dieser Stelle, ich bin weder für die Rebellen, gegen die Rebellen, noch bin ich gegen die, was in Kiew läuft, noch bin ich gegen die russische Denkstruktur. Ich möchte lernen von Gott zu hören, für wen er ist. Ich möchte in meinem Herzen keine Grube machen und sagen, wenn ich einen russisch sprechenden Menschen neben mir habe, jetzt muss ich vorsichtig sein, der könnte gefährlich sein. Und wenn ich zu viel Propaganda in unseren Zeitungen lese, ich kann sehr schnell komisch werden. Ich kann sehr schnell Feindbilder aufbauen. Aber ich lese in der Schrift, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, die entartet worden sind, dass er seinen Sohn gegeben hat, dass eine Veränderung der Denkstruktur stattfinden kann. Nebenbei, wie unsere Presse berichtet, wie das große Flugzeug verschwunden ist vor einiger Zeit. Niemand hat es ja gefunden. Es ist sonderbar, dass jetzt von den Banken Gelder abgebucht werden von Leuten, die in dem Flugzeug gesessen haben. Merkt ihr, wie sehr wir abhängig sind von unseren Medien? Ich schaue mit uns kurz nach Zentralafrika. Die wenigsten reden heute noch über Boko Haram, die islamistischen Rebellen, die Frauen und Kinder entführten, die spurlos verschwunden sind. Nigeria leidet unter diesen Rebellen ganz massiv. Wir hören wenig mehr von Joseph Kony, den Anführer der Lord's Resistance Army, die im Norden Ugandas vor einigen Jahren in Zentralafrika, in der Republik Kongo, im Südsudan mehr als 66.000 Kinder entführt haben und mehr als 2 Millionen Menschen vertrieben haben. Sie sind aus den Medien heraus und wir hören nichts mehr davon. Wir haben vor rund 20 Jahren die Kriege zwischen Tutsi und Hutu mitgekriegt, wo ganze Menschen verstümmelt worden sind, erschlagen worden sind. Es war weit weg vom Westen, sodass wir gar nicht viel mehr darüber gehört haben, außer dass wir vielleicht eine Zeit lang geschockt waren. Wer ist für was? Wer ist gegen was? Ich blicke nicht mehr durch. Wie soll ich denn beten? Die Sache im Südsudan, in Libyen, wer ist jetzt die gute Partei, wer ist jetzt die schlechte? Hinzu kommt die Ebola-Krise. Manche Fromme meinen, das wäre das Gericht Gottes über die ganzen Kriege, die gelaufen sind. Wenn Gott so wäre, ich glaube, wir hätten Ebola mitten in Berlin. Dann, was unter den Christen insbesondere eine Rolle spielt, das ist die Situation Israel, Gaza und die Hamas. Das ist eine ganz schwierige Kiste, weil wir ja in biblischen, prophetischen Einheiten denken. Aber jeder, der ein echter Bibelforscher ist, der nachgräbt, der wird feststellen, in der Bibel sind sehr viele prophetisch ausgesprochene Grenzen für das Volk Israel gegeben. Welches ist die richtige Grenzziehung? Wir nehmen sehr schnell Position für Israel und sagen, alles, was sie machen, ist richtig. Aber ich sag mal, wenn Sippenhaft greift, dass ich die Häuser der Angehörigen von der Hamas mit zerstöre, was ist richtig, was ist falsch? Wie sollen wir denn beten? Liebt Gott die schiitische Hamas oder liebt er sie nicht? Soll ich für sie beten oder gegen sie beten? Ich lese in der Schrift, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ich möchte uns sehr ermutigen, nicht parteiisch zu werden. Aber das fällt mir schwer bei den ganzen Sachen, die in meiner Informationssammlung dann so auftauchen. Klar, wenn über 1000 Raketen auf Berlin und Brandenburg pro Jahr geschossen würden, wenn Graben, ich sag mal, von Sachsen rübergegraben würden, um Misshandlungen zu machen. Ich weiß nicht, ob wir so friedlich mit den Sachsen umgehen würden. Ich weiß nicht, wer aus Sachsen hier ist. Ich bitte jetzt schon um Verzeihung, weil ich das Beispiel genommen habe. Da ist ganz viel falsch. Beides geht nicht. Sippenhaft geht nicht und Raketen schicken und Menschen umbringen geht auch nicht. Ich schaue kurz in die Umweltextreme hinein, was ja auch in der Endzeit eine Rolle spielt. Starkregen, diesen Begriff lese ich erst in letzter Zeit in der Zeitung. Und Kalifornien stirbt an Dürre. Ach, und dann käme ja noch die ISIS. Pastorales Wort für ISIS. Ist das schon endzeitlicher Kampf, der dort stattfindet? Wenn man ein klein wenig in die Geschichte hineinzieht, dann weiß man, Sunniten und Schiiten, die ISIS sunnitisch geprägt, kämpfen über die Jahrhunderte immer gegeneinander. Die Sunniten waren die Islamisten, die den Islam mit Krieg in alle Welt getragen hatten. Das, was jetzt so läuft, dass Menschen massakriert werden, wenn sie nicht glauben, das hat es in Jahrhundertenwellen immer wieder von den sunnitischen Kriegern gegeben. Und Gott, schaust du dort weg? Wie soll ich denn beten? Wo wir geschwiegen haben? Nehmen wir den Irak, wo die ISIS jetzt so wütet. In den 40er Jahren war noch jeder dritte Einwohner von Bagdad jüdisch. 130.000. Inzwischen gibt es im ganzen Irak keine 200 Juden mehr. Sie wurden alle vertrieben, 1951 angefangen. Und damals wurde schon gesagt, als nächstes kommen die Christen. Unter Saddam floh jeder zweite Christ aus dem Irak. Für mich die Frage, wie viele Gerechte sind noch da? Man könnte über die sunnitischen Gruppierungen, über die Jahrhunderte sprechen, über die Wahhabiten im Saudi-Arabien, wo sie Staatsreligion sind, wo die stärkste Christenverfolgung neben Nordkorea stattfindet. Wir leben von ihrem Öl, aber wir schweigen, wir liefern ihnen Waffen. Wie soll ich denn beten? Ich bin hilflos. Ich weiß nur, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und mitten in der wahhabitischen islamischen Gesellschaft werden übernatürlich Menschen mit dem Evangelium erreicht, weil sie Engelerscheinungen haben oder Visionen. Hierüber wird wenig berichtet. Wir könnten über die Christenverfolgung in Pakistan, in Indien und Nordkorea nachdenken. Wir könnten zurückgehen zu den Amerikanern, die wir ja immer sehr gut als die Guten darstellen, aber nur als Beispiel. Wer weiß noch, was 1998 unter General Pershing passiert ist. Die Nachwirkungen sind auf den Philippinen bis heute zu finden. Damals wurden 150 Philippinis, überwiegend muslimische Leute, nachdem die Amerikaner die Spanier dort besiegt hatten, von den Amerikanern massakriert. Bis heute läuft deswegen der Rebellenkrieg auf den Philippinen. Wir kennen Pershing eben nur noch von den Raketen her. Und dann das Letzte, und hier will ich noch ein bisschen ausholen, wenn ihr wirklich in die Endzeit hineinschaut, so als pastorales Wort, wie man denn beten soll, was mich vielleicht momentan am meisten innerlich bewegt. Die Krisensituation hat es immer gegeben, aber das, was momentan in Kurdistan läuft. Durchs wilde Kurdistan, Karl May, einer meiner Lieblingsbücher gewesen. Aber die Kurden sind mit das größte heimatslose Volk. Rund 30 Millionen Kurden leben in dieser Region, die keinen Staat haben. 14,3 Millionen Kurden in der Türkei, 7,8 Millionen im Iran, 2 Millionen in Syrien, 5,4 Millionen im Irak. Und wenn man ein klein wenig studiert in der Bibel, dann wird man dahin kommen, dass die Kurden sich zurückführen auf das Assyrische Reich. Und jetzt gehen die Bestrebungen los, einen kurdischen Staat wieder zu gründen. Hier sind wir wieder mitten in der biblischen Prophetie. Ich lade ein, dort in der Bibel zu forschen, wie Gott darüber denkt. Eventuell biete ich in der nächsten Zeit auch nochmal ein Seminar an zu biblischen Prophetien zum Irak und zum Assyrischen Reich. Wie soll ich denn beten, Herr Jesus, wenn sowas schon vorgegeben ist durch die Prophetie, diese ganzen Sachen, was wird denn da? Ich bin hilflos. Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen und dann uns vielleicht an der Hand nehmen und drei Punkte herausarbeiten, wie wir in diesen Krisensituationen, wo wir immer nur einseitig informiert werden, machtpolitisch informiert werden, wie wir dann beten sollen und wie man das überhaupt richtig macht. Ich lese uns Matthäus 24, Vers 2 bis 14, was Jesus zur Endzeit sagt. Sagt uns, sagen die Jünger, wann wird das alles geschehen? Es ging um die Frage, wann kommt die Endzeit, wo das Friedensreich aufgerichtet wird? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand, ich sag mal in Klammern, die Presse und die Medien verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber das ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich eine ethnische Gruppe gegen die andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das aber ist alles erst der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden viele falsche Propheten sich erheben und viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium, Klammer auf, in Sibirien, im Gulag, in Afrika. Nein, hier steht das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Mein pastorales Wort, wie sollen wir denn beten? Ich komme näher drauf zurück, aber das Erste wird sein, ich muss mich frei machen von irgendeiner Meinungsbildung, wer ist böse, wer gehört zu den Gerichteten Gottes und mich damit erheben, ich bin der Bessere. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Achtet sehr drauf in eurem Herzen, wem ihr Böses und Schlimmes unterstellt. Schlimmes und Böses ist beim Kapitalismus zu finden und auch bei dem zerfallenen Kommunismus. Es ist bei den Muslimen zu finden und es tut mir leid, das sagen zu müssen, auch bei den Christen. Aber ich möchte gern anders werden. Und hier, wenn ich darf, nehme ich euch noch einen Moment mit auf den Weg. Die Frage, in welcher Zeit leben wir? 5:12? Ich weiß es nicht, die Endzeit hat mit Pfingsten begonnen. Und an welcher Stelle wir sind, ich weiß es nicht. Aber ich möchte mich richtig ausrichten, denn es steht geschrieben, wenn dies alles anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Also Angst machen gilt nicht. Es kommt was Gutes auf uns zu. Wie sollen wir denn beten? Soll man überhaupt beten und wie macht man es richtig? Ein biblischer Tipp, der mir hilft. Wir müssen zum Brunnen, zur Quelle, haben wir heute schon von gesungen. Und ich möchte mit euch in eine alte biblische Geschichte gehen. Die Geschichte von Hagar und Abraham. Abraham hatte ja eine gigantische Verheißung, dass er ein Riesenvolk haben sollte. Und jetzt wurde er immer älter, seine Frau schien unfruchtbar zu sein. Und irgendwann kommt seine Frau Sarai auf die Idee, ey, ich habe ja noch eine Magd, vielleicht können wir mal der Verheißung Gottes ein bisschen aufhelfen. Ich schicke die mal zu ihm ins Schlafzimmer und vielleicht hat es auch Spaß gemacht. Jedenfalls, dann ist sie schwanger mit Ishmael. Und plötzlich, wie das im Orient so üblich ist, wenn du ein Kind hast und die andere ist kinderlos, dann bist du, die ein Kind bekommt, auf einmal sehr wunderbar unterwegs. Und die andere gilt dann nichts mehr. Daraufhin kriegt Sarai einen dicken Hals und sagt, ich will diese Frau nicht sehen. Und schickt sie los in die Wüste, sie soll abhauen. Und sie geht in die Wüste und sitzt an einem Brunnen. Also mitten in einer ganz großen Lebenskrise, wo es darum ging, um Leben oder Tod. Und in dieser Situation erlebt sie Gott. Und das ist der erste Teil, den ich uns mitgeben möchte in dieser Zeit. Wenn du hilflos bist, wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, dann musst du zu dieser Quelle kommen. Und dort erschien ihr der Herr und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kedesch und Beret. Wo das liegt, weiß ich nicht. Aber was mich die ganze Zeit bewegt hat beim Nachdenken, wie soll ich denn beten? Das Erste, was ich verstanden haben muss in dieser Zeit, ich diene einem Gott, der mich sieht. Ich habe mir diesen Vers rausgeschrieben, der steht neben meinem Computerbildschirm, dass es mich nie verlässt, dieser Blick in dieser Zeit, wo alle Werte scheinbar schwimmend unterwegs sind, weiß ich, ich diene einem Gott, der mich sieht. 1. Mose 16, 13. Und sie nannte den Namen des Herrn, du bist ein Gott, der mich sieht. Im Neuen Testament wurde das aufgegriffen. Da habe ich mit den Senioren am Mittwoch drüber gesprochen. Jetzt muss ich gucken, ob ich den richtigen Textstelle jetzt hier finde. Wir müssen zu dem Brunnen des Lebendigen gehen. Das habe ich mir aufgeschrieben. Aber dann, ja, dann kommen wir zu Römer 12, Vers 1 bis 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmung ist. Das ist das, was man am Brunnen erst erlebt haben muss. Der Gott, der mich sieht und der Erbarmen mit mir hat. Schau in deine Lebenssituation hinein. Ich komme ja immer wieder mit Leuten in Berührung, wo das Leben nicht so gut läuft. Wenn mich Leute fragen, wie geht's denn? Ach, dann klage ich auf einem unendlich hohen Niveau. Sage ich, ach, das ist alles zu viel Stress. Und das Essen war gestern angebrannt und außerdem kriege ich zu wenig Schlaf und das Fernsehen ist auch nicht mehr das, was es war. Aber es gibt Leute, die haben richtig Not. Vielleicht sitzt der eine oder andere hier auch. Der hat Lebenskrise. Oder die Krankheit bestimmt auf einmal dein Leben. Du hast Ängste und weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Wo geht das Ganze hin? Vielleicht denkst du über das Morgen nach. Dann ist das Erste, bevor du überhaupt anfängst zu beten, du musst wissen, du darfst einem Gott dienen, der dich sieht. Ob du viel an ihm glauben kannst im Moment oder nicht, Hagar hatte fast schon aufgegeben mit dem Leben. Und sie hört doch, ich diene einem Gott, der mich sieht. Mitten in der Wüste hatte sie diesen Brunnen und bekam diesen Anspruch, diesen Zuspruch von Gott. Und Paulus holt es raus und sagt, ich habe euch vor Augen geführt, liebe Geschwister, wir haben einen Gott, der sich über uns erbarmt. Das ist hammermäßig, gerade dann, wenn du da sitzt, wo die braune Masse unterkannte Oberlippe ist. Ich sage das ganz bewusst, es ist so wichtig für uns, dass wir das verstanden haben. Sonst können wir nicht für die Krisensituation dieser Welt überhaupt beten. Wenn du nicht weißt, dass Gott dich sieht, dass Gott dich ernst nimmt, weil er Erbarmung mit deinem Leben hat. Der erste Teil ist dieses. Bevor du überhaupt betest, musst du dahin kommen, Gott sieht dich und Gott hört dich. Dein Gebet wird gehört werden. Das Zweite. Die einzig angemessene Antwort darauf ist, auf dieses Erbarmen Gottes und dass er mich sieht, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben, Klammer auf, nach dem, was in den Medien läuft, als Maßstab dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das Zweite, nachdem du weißt, dass Gott dich liebt, dass Gott dich trägt, dass Gott dich sieht, dass er seine Erbarmung für dich hat, ist die Sache, kannst du dich ihm ganz ausliefern? Ich schaue in unsere Krisensituation hinein. Ich nehme Position. Ich sage, diese Hamas, man müsste Schwefel und was nicht alles runterkommen lassen, damit das endlich aufhört. Und dann lese ich die Prophetie, dass Gottes Volk gesegnet werden soll, Frieden von Jerusalem. Und dann merke ich, wie meine Emotionen hin und her gehen. Ich beziehe Position. Und da sagt Gott, weißt du, Paul, ich schau erst mal in dein Leben rein. Warum spielst du dich zum Richter auf? Warum spielst du dich zum Richter auf? Der Richter bin doch ich. Wie willst du richtig für den Frieden von Israel beten oder für den Frieden im Nahen Osten, wenn du schon vorher Partei ergriffen hast? Komm doch zu meiner Partei. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er selbst für die Hamas seinen Sohn gegeben hat. Paul, hör auf zu richten. Fang an, in Fürbitte einzutreten für alle die, die nicht mehr wissen, was rechts und links ist. Die in der Bitterkeit ihres Herzens gefangen sind, wo Hass und Bitterkeit auf beiden Seiten auf einmal die Sprache diktiert. Versteht ihr? Da muss ich mich hingeben mit meiner ganzen Gerichtssituation und sagen, Gott, du bist recht. Ich opfere meine gesamte Denkstruktur und sage, ich möchte wieder von dir ganz neu hören und deine Barmherzigkeit anziehen. Ich breche das ja immer runter dann auf unseren Familienzustand. Wenn du Stress in der Familie hast oder Stress mit irgendeinem in der Gemeinde oder Stress mit irgendeinem Nachbarn oder so. Und dir wünschst, dass Gott endlich entscheidet. In dem Hauptstress, den ich mal in einer Gemeinde hatte, da bin ich immer zum Gebet gekommen, habe mich mit einigen geheim getroffen und wir haben dann gebetet. Und ich habe dann immer gebetet, Herr Jesus, jetzt wird es endlich Zeit, dass du entscheidest, dass ich der Gute bin und der andere der Schlechte. Und am besten wäre das wie bei der Rotte Cora, die Frommen unter uns kennen das, wenn er jetzt nach Hause fährt und wir hätten ein Erdbeben, Spalte ging auf und das Auto würde direkt versinken, dann hätte ich endlich Ruhe. Ich habe dann natürlich fromm formuliert, Herr Jesus, tu ihm gut. Herr Jesus, ich segne. Aber mein Herz war ganz anders, weil ich war gefangen in tiefer Verletzung. Und hier sitzen Menschen, die sind sehr verletzt worden durch irgendwelche anderen Leute. Und ich weiß, was ich jetzt sage. Du willst zwar immer segnen, du tust es auch mit Worten, aber dein Herz ist verletzt und deswegen wirst du immer Position beziehen und sagen, Gott müsste doch entscheiden, wer ist der Rechte und wer ist der Falsche. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich kenne das. Und sag Gott, weißt du, als erstes musst du wieder wissen, ich bin derjenige, der dich sieht und der großes Erbarmen für dich hat. Aber jetzt wäre es wichtig, dass du mit deiner ganzen Bitterkeit, mit deiner ganzen Gerichtsbarkeit, die du hast, dich auf den Altar legst als ein lebendiges Opfer, dass du wieder heilig wirst, dass du umdenken kannst. Ich muss zu meinem Leidwesen feststellen, so sehr ich das will, ich schaffe das nicht. Ich brauche das erst, dass er kommt mit seinem Heiligen Geist und mir hilft, umzudenken. Nach vielen Jahrzehnten Gemeindearbeit sage ich mir, warum tue ich mir das überhaupt noch an? Ich meine, nicht so sehr, wenn manche Leute lieb mit mir sind und sagen, oh, heute hast du mal gut gepredigt, das war ja gut, das geht dann ja runter wie Öl. Ich ermutige alle, mir das immer zu sagen. Ja. Aber wenn ich dann komisch werde, musst du mir was anderes geben. Ja. Verstehst du? Das ist die eine Sache. Aber wie viele Leute sind da gewesen, die aufgestanden sind und sind gegangen und haben dann komisch geredet? Du hast mit ihnen Umgang gehabt. Du hast das gesehen, du hast ins Herz hineingucken lassen. Und dann sind sie irgendwann weg. Oder wie mir vorhin von den Rangern gesagt wurde, von den Rangerleitern, da haben welche so einen guten Anfang genommen. Bitte bete doch, dass sie auch dranbleiben. Versteht ihr? Wenn wir uns nicht wirklich hinlegen und sagen, 100% Jesus. Bei der Jugendveranstaltung gestern habe ich dieses Beispiel von Bill Wilson gebracht, wo ein Huhn und ein Schwein gemeinsam spazieren gehen und sie hatten richtig Hunger. Sie waren hungrig bis zum geht nicht mehr und sie waren am Überlegen, ob sie zur Pizzeria gehen oder wo sie hingehen sollten. Und schließlich sagte das Huhn, ey, liebes Schwein, ich hab's. Wir gehen nach Hause und machen Ham und Eggs. Halleluja, ruft das Schwein. Plötzlich bleibt es stehen und sagt, Moment, dich kostet das nur einen Beitrag, mich aber das Leben. Ich glaube, Christen müssen echte Schweine sein. Ich sage da deswegen so makaber, damit das richtig bei dir zuckt. Ja? Dann erinnerst du dich wenigstens an die Predigt am Montag. Dann singst du vielleicht, ich muss ein Schwein sein in diesem Leben oder so. Ja, das war was anderes. Ja? Verstehst du? Es geht nicht, dass wir uns nicht auf den Altar legen. Und Parteiung gilt eigentlich nicht. Gott ist der Richter. Und wir müssen immer menschenorientiert unterwegs sein und er ermutigt uns, für den Frieden von Jerusalem zu beten. Da will ich gerne mit unterwegs sein und ich ermutige den Israel-Gebetskreis, das wirklich permanent zu tun, rumzusagen, komm nicht dazu und bete mit mir für den Frieden von Jerusalem. Aber achtet sehr darauf, dass ihr keine Partei nehmt. Der Richter ist Gott. Und Ungerechtigkeit ist Ungerechtigkeit, egal von wem sie verursacht worden ist. Ich glaube nämlich nur, wenn ich wirklich unparteiisch bin, kann ich für Putin beten. Sonst bete ich immer, Herr, verändere ihn, dass er dies und jenes tut. Ich möchte für ihn beten, dass er Jesus Christus kennenlernt. Ich benutze immer das Beispiel für unseren Bürgermeister. Ich kann mir so viel den Mund zerreißen. Ach, ich muss ja nur noch mal Flughafen sagen, nicht? Und dann denke ich mir, Mann, und der ist immer noch Bürgermeister. Und dann merke ich, wie innerlich wieder was aufkommt und sah meine Steuergelder, die wären in der Armenarbeit viel besser ausgegeben. Gestern fahre ich im Dunkeln an dem Flughafen vorbei, alles beleuchtet, ich denke, dieser Bürgermeister, und dann merke ich, ich richte schon wieder. Und vielleicht ist Gott da und sagt, die ganze Zeit strecke ich meine Hand zu Wovereit aus und sage, hier bin ich, bei mir kannst du zur Ruhe kommen. Das klingt so ganz anders, wie ich sage, man müsste ihn dringend abwählen. Ja, versteht ihr? Das lebendige Opfer, wer darüber weiterlesen will, der soll die Jesaja 58 aufschlagen, die ersten 5 Verse, wo Gott sagt, mein Volk ruft zu mir täglich und begehren meine Wege zu wissen, fragen nach meiner Gerechtigkeit und trotzdem streben sie nach Gewalt, nach Geschäften, nach Reichtum. Ich glaube, Gemeinde Jesu Christi, wenn sie richtig beten will, muss sich neu opfern und sagen, ich möchte in deinem Sinne beten. Das Dritte, das tägliche Leben umstellen. Jetzt werde ich ganz persönlich, das andere kannst du noch an dir vorbeigehen lassen. Lernen, wie man es macht, würde ich sagen. Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Darf ich da nicht mehr tanzen gehen, keinen Film mehr gucken? Nee, das ist es nicht. Die Frage ist, bestimmt dich der Reichtum dieser Zeit? Besitz? Bestimmt dich Recht haben zu müssen, der Stärkste sein zu müssen, eine Siegermentalität haben zu müssen? Als lebendiges Opfer hast du eine Überwindermentalität. Der Maßstab der Bibel sagt, die Sanftmütigen werden das Land besitzen und nicht die mit einer Kalaschnikow umgehen. Die Maßstäbe dieser Welt, nimmst du sie aus den Zeitungen, aus den Nachrichten, verinnerlichst du diese? Aber was sind die richtigen Maßstäbe? Paul, kannst du mir sagen? Nein, ich sage das nicht. Forsche in der Schrift und lerne, in einer neuen Weise zu denken. Hier denke ich als erstes, wie soll ich denn dann denken? Aber dann kommt eine ganz komische Sache, die ich eigentlich als über 60-Jähriger aus meinem Denken eigentlich verbannt habe. Ich möchte nicht mehr lernen, weil ich denke, ich weiß schon alles. Ich möchte keine Schulbank mehr drücken. Wer von euch ist älter wie 40? Ihr seid doch dankbar, dass ihr nicht mehr in einen Vokabeltest rein müsst. Stimmt's? Dass ihr keine Integrale mehr auswendig lernen müsst. Schule, ja vielleicht mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich gerne mal meinen Vorschullehrer, würde ich gerne noch mal zur Schnecke machen. Ich würde ihm sagen, ach, ich weiß auch was mit meinem Wissen, was ich jetzt habe. Aber wer von uns will denn eigentlich noch mal wirklich ganz ehrlich die Schulbank drücken? Ich eigentlich nicht mehr. Ich bin froh, dass ich das hinter mich gebracht habe. Aber jetzt ist ja interessant. Dieses Lernen, na, ich will das anders sagen. Meine jüngste Tochter, die hat sich vor einiger Zeit entschieden, neben den Sprachen, die sie schon kennt, noch Hebräisch zu lernen. Ach, ich dachte, ich freue mich, dass ich einen Computer habe, der mir gegebenenfalls was übersetzt und ich muss ja auf Hebräisch keine Briefe schreiben. Und dann sehe ich, sie hat sich als erstes Karteikarten gemacht. Du bist beim Essen mit ihr. Ich wollte mit ihr reden, aber ja, noch ein paar Karten eben. Dann kommt ihr auf die Idee und hat eine App gefunden. wo man seine Vokabeln abfragen konnte. Es gab eine Zeit, egal wann ich ein Stückchen mit ihr ins Gespräch gekommen ist, es spielte immer nur eine Rolle, sie will Hebräisch lernen und mit wem sie alles spricht, mit wem sie sich darüber austauscht, was sie da macht. Ich dachte, irgendwie ist sie krank. Versteht ihr? Die hatte ein Ziel, sie wollte was Neues lernen. Und dann hat sie auf diese Prüfung hingefiebert. Ja, entweder hast du gelernt oder hast du nicht. Sie wollte die Prüfung bestehen. Beim Vorbereiten in der Predigt ist mir das dazu gekommen. Wer will denn wirklich von uns noch lernen von Gott, wie sich wirklich verhält? Wer von euch will denn noch die Schulbank drücken? Oder sind wir so wie Klugscheißer Paul, der dann sagt, weiß ich schon. Ich weiß schon, wie das mit der biblischen Prophetie ist. Ich muss ja als Pastor Bibellehre verteilen können. Paulus sagt, ich weiß gar nichts. Ich muss wieder lernen, ganz neu. Und das ist eine Entscheidung, die auch über 60-Jährige treffen müssen. Willst du von Gott noch lernen? Willst du noch lernen, damit du weißt, was Gott wirklich wohlgefällig ist, wenn du in die Gebetszeit gehst? Will ich das wirklich noch? Und für mich ist es eigentlich ein Zeichen. Wir haben ja mittwochs morgens unsere Bibelstunde. Hat sich so entwickelt, weil mittwochs abends ist keiner mehr gekommen oder nur zwei. Und ich sage, für zwei muss ich mich nicht vorbereiten, dann stelle ich das ein. Gab zwischen den zwei mal ein bisschen Gemurre, aber dann war es das. Heute zuckt keiner mehr und sagt, ach, ich bin so begierlich, Paul, wir müssten unbedingt noch mal lernen. Also mir ist über die letzten Jahre nicht einer richtig untergekommen in der Gemeinde, der an mir ständig gezürrt hat und sagt, hey Paul, Gottesdienst reicht mir nicht, ich muss lernen, was Gott wohlgefällig ist, hilf mir mal. Wenn ich sage, wir machen Mittwochabend Bibelstunde, ach, da läuft Tatort 2 oder was weiß ich. Oder meine Oma hat Geburtstag, da muss ich hin. Versteht ihr? Ich glaube, ein Problem ist, dass Jesus sagt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und zwar nicht an Erkenntnis, was alles so tief ist, sondern dass wir in dieser Zeit nicht mehr wissen, was wirklich dran ist. Weißt du, ob der Kurdenstaat jetzt dran ist? Weißt du, was Gott mit Israel als nächstes vorhat, wie du beten sollst? Es könnte ja durchaus sein, dass die Prophetie noch weitergeht. Israel als Staat wird nochmal wieder zugemacht und in 50 Jahren oder in 100 Jahren richtet Gott ihn nochmal neu auf. Ich weiß das nicht. Ich freue mich momentan über die Erfüllung der biblischen Prophetie, wie ich meine, nach meiner Erkenntnis, dass dieser Staat als Geschenk Gottes entstanden ist. Aber weiß ich das? Hier, glaube ich, muss ich lernen. Ich muss mich austauschen. Und ich bin so dankbar für das, für die Leute, die mittwochs morgens kommen, wo wir gemeinsam unsere Unkenntnis haben und austauschen. Ich bin so begeistert darüber. Ich gehe jedes Mal da raus, wir nehmen uns vor eine Stunde, aber meistens wird es anderthalb. Manchmal denke ich, Mann, was Bruder oder Schwester da rausgehauen hat, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Aber ich stelle in der Gemeinde ganz wenig Leute fest, die sagen, ich brauche mehr Erkenntnis. Ich muss mehr wieder lernen. Mir reicht es nicht, dass ich weiß, ich bin erlöst. Wer hält sich noch an dem Lehrer fest? Und ich bin ja eigentlich gar kein richtiger Lehrer, ich bin ja mehr Evangelist. Wer hält sich denn an einem Lehrer in unserer Gemeinde fest und sagt, ich möchte noch tiefer hineingehen? Jemand, der vielleicht Griechisch und Hebräisch komplett gelernt hat, der im Urtext nachlesen kann, der eine Geschichtskenntnis hat, eine profunde Kenntnis, wie man eine Schrift auslegt. Ich glaube, wie soll ich denn beten? Ich fange von hinten an. Solange wir nicht wirklich wieder begehrlich werden und sagen, ich möchte lernen, was Gott wohlgefällig ist, was ihm Freude macht, brauche ich gar nicht richtig anfangen, in die Gebetsrunde zu gehen. Weil ich weiß ja gar nicht genau, was Gott will. Und ich bekenne zu meinem Leidwesen, ich habe aufgehört, parteiisch zu beten, wenn ich an so einen Punkt komme, ich fange an, in Zungen zu beten. Weil ich sage, Herr Jesus, da kannst du dir am ehesten da draus suchen, was wohlgefällig ist. Ich weiß das nicht mehr. Und ich bin begierlich zu hören und zu lernen, wie sich es verhält in unserer Zeit. Aber wer nimmt das noch? Die Jünger hatten die Begehrlichkeit, die sagten, Herr, lehre uns beten. Aber das war ja nur ein Teil. Wie sollen wir es denn machen in dieser Zeit? Ich weiß es auch nicht so genau, ihr Lieben. Ich weiß nur, es fehlt an Gerechtigkeit Gottes auf dieser Erde mehr denn je. Es werden Menschen misshandelt und umgebracht. Ja, noch eine kleine Sache nebenbei. Einige haben ja die ARD-Sendung sicher gesehen, die so viel Wirbel ausgelöst hat, wo die evangelikalen Christen so durch den Kakao gezogen worden sind. Da habe ich im ersten Moment gedacht, und das von meinen Rundfunkgebühren. Ja, du denkst ja bei anderen Sendungen auch, nicht? Kommst nicht raus aus dieser Zwangsjacke. Muss entfernt, nee, geht ja auch nicht. Abschaffen. Und dann habe ich festgestellt, wie viele Leute haben wie viel Zeit über diese Sache diskutiert. Dabei sagt die Bibel, wenn so Sachen geschehen, freut euch, wenn es nicht stimmt. Ich habe keinen Christ erlebt, mit dem ich diskutiert habe, der gesagt hat, Halleluja, wir sind mal wieder in den Medien. Und Halleluja, sie haben was Falsches über uns gesagt. Ey, ist das genial. Wir werden wieder interessant. Halleluja. Strauß hat mal gesagt, egal wie sie über mich reden, Hauptsache ich komme drin vor in den Medien. Ja, versteht ihr? Ich habe keinen erlebt, der Halleluja gesagt hat. Stundenlang wurde sich aufgeregt darüber. Als aus Mosul mehr als 20.000 Christen vertrieben worden sind. Ich habe nicht eine Meldung gekriegt, dass wir Christen am Kurfürstendamm eine Demonstration abhalten sollten. Für Gerechtigkeit in Mosul. Versteht ihr? Worüber rege ich mich auf und wie denke ich? Merkt ihr, wie es mir an Weisheit fehlt, wenn sie morgen über uns was schreiben? Kann ich dann sagen, oh Halleluja Gott, ich werde interessant. Ich werde interessant. Der Teufel ärgert sich. Ist das genial? Ich werde interessant. Ich muss lernen, um in dieser Zeit zu leben. Die Frage ist, will ich das noch? Will ich das noch? Damit ich erkennen kann, was Gott wohlgefällig ist, dass ich beurteilen kann, was richtig und was falsch ist, was vollkommen ist und was Gott Freude macht. Hier mache ich Schluss. Das ist sicher kein pastorales Wort gewesen, weil immer über dem Nachdenken habe ich gedacht, vielleicht erzähle ich euch was Falsches. Ich bin hilflos in dieser Situation und ich weiß nicht so richtig, wie ich beten kann. Ich lese verschiedene Zeitungen, schaue mir das alles an. Nebenbei, ich empfehle sehr stark, die Bild-Zeitung regelmäßig zu lesen. Das meine ich tot ernst. Jeder Politiker in Deutschland, der irgendwas zu sagen hat, liest morgens als erstes die Bild-Zeitung. Weil in der Bild-Zeitung, das ist die meistverkaufte Zeitung in Deutschland, da wird Meinung gemacht. Wenn du wissen willst, wie in unserem Volk die Meinung tickt, lies Bild-Zeitung. Wenn du wissen willst, wie die Meinung dieses Volkes ist, musst du Bild-Zeitung lesen. Kannst du auch per Internet machen. Kriegst du nicht alles mit, aber kannst durchklicken. Ist sehr interessant. Wenn du wissen willst, wie Gott denkt, spar dir die Bild-Zeitung, lies die Bibel. Fang an zu lernen. Aber ich muss wissen, wie ich in dieser Zeit zu leben und zu beten habe. Und mit meiner Hilflosigkeit stehe ich heute vor euch. Ich will mich nicht fürchten, weil ich weiß, meine Erlösung kommt. Ich will mich nicht fürchten, sondern ich weiß, ich diene einem Gott, der mich sieht, selbst wenn ich in der Wüste bin. Ich diene einem Gott, der genannt wird, der Gott, der mich sieht. Zu diesem Brunnen, wo er mich sieht, kann ich gehen. Das Zweite, was hatte ich noch dazu gesagt zum Zweiten? Ach, das lebendige Opfer war es, nicht?
mit meiner Denkstruktur. Bestell einen lieben Gruß und sag, ich wäre nicht da. Und das Dritte, lerne umzudenken. Betonung auf lerne. Ich lade ein, jeden Mittwochmorgen um 9 Uhr, nur diesen Mittwoch nicht, da bin ich auf Reisen, Klammer zu, nächsten Mittwoch wieder um 9 Uhr dabei zu sein. Und sollten ganz viele sagen, um 9 Uhr kann ich nicht, ich bin bereit. Wenn welche an meinem Hemd zupfen und sagen, ich brauche mehr Lehre, das auch abends durchzuführen. Weil wir sollen nicht zugrunde gehen aus Mangel an Erkenntnis. Jetzt bleibt noch eins übrig. Ich würde euch gerne ermutigen zu spielen, Gott ist gegenwärtig. Fiel vorhin mal so als... Und nachdem wir die erste Strophe gesungen haben, dass jeder dort in der Bank vielleicht mit Jesus redet, der ja gegenwärtig ist. Deswegen dieses Lied nochmal.